Bis wohin geht denn die Kleindarlehensgrenze nach Paragraph
24
Bellwert V?
600.000 Gesamtobligo.
Das ist neu, ne? Es waren noch 400.000 bis letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Also in meiner Welt waren das irgendwann mal 700.000 Mark.
In meiner Welt gab es keine Marks. Patrick, ist deine Lakritze auf?
Du redest ja die ganze Zeit.
Ich sehe das hier absolut aus Prüflingssicht, weil ich weiß, ich genau diesen Tipp bekommen habe.
Ja, den ja genau. Und war richtig? Hast du bestanden?
Ja, habe ich.
Also.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Well, and my name is Patrick.
Der hat gerade Höhe, weil wir sitzen immer noch in unserem...
No, because we have an English motto today. How to beleihungswert.
Jetzt wollte ich es gerade sagen.
Scheiße.
Tut mir leid. Und steigt dieses Studio jetzt zu den Köpfen.
33 Grad Raumtemperatur machen sich bemerkbar offensichtlich.
Aber in einem geschlossenen Raum. Mit professioneller Ausstattung. Das wird mir ein bisschen fehlen.
Ich werde das immer wieder machen. Ich werde nichts. Ich will im Niveau nicht mehr drunter.
Naja, schau. Wir könnten in einer Sitzung hier 4-5 Folgen vorproduzieren. Lass uns einfach einmal im Monat nach Berlin. Finde ich, ist jetzt. An alle Berliner da draußen, ich denke, das lohnt sich. Ja.
Entschuldigung, aber die Cola. Die, so.
Das Niveau also, ist jetzt komplett gefallen.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Beleihungswert. Das Niveau fällt, und zwar das Bewertungsniveau, denn die Bank rechnet ja immer alles schlecht.
Das war jetzt ein richtig krasser Übergang.
Sollte einer der großen Radiosender mich hören hier, ich bin bereit.
Schöne Zeit, WDR 4.
Das lässt tief blicken, Anne. Das lässt tief blicken.
Das lief immer bei meinen Großeltern.
90s, 90s.
Ist auch nicht viel besser.
Nein.
MDR Jump. Naja, ist ja auch egal. Das war jetzt hier total unbezahlte Werbung eigentlich. Dafür überhaupt gar keine Zeit, weil wir momentan nämlich ganz tief drin stecken in dem Thema Beleihungswert. Ja. Und eine unserer Podcast-Hörerinnen oder eigentlich mehrere haben uns mit auf den Weg gegeben, dass es ja total cool wäre, wenn wir ein bisschen was aus unserem Alltag so berichten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir momentan so aussieht, aber mein Alltag besteht momentan aus der Erstellung von Beleihungswertgutachten im Kleindarlehensbereich.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich freue mich sehr. Den Paragraphen aus der BelBelV kannst du mir jetzt nennen. Wo ist das geregelt mit dem Kleindarlehensbereich?
24.
Das war klar. Willkommen in meiner Welt. So. Nein, halt, Moment. Du erzählst mir jetzt erstmal, was dein Highlight diese Woche ist. Weil es mir vollkommen egal, dass es Dienstag ist.
Ja, ich nehme mal das Highlight der letzten Woche, weil Bitte. Das Highlight dieser Woche habe ich ja in der letzten Folge schon. Deshalb nehme ich das Highlight der letzten Woche. Und mein Highlight der letzten Woche war, ich durfte spontan, das hört sich jetzt total nerdig an, aber ich durfte die Sitzung des Dienstleistungsausschusses der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum leiten.
Spannend.
Ja, total. Aber das Thema war spannend und ich war ein bisschen aufgeregt, weil wir hatten großartige Gäste. Es waren ein Bundestagsabgeordneter da, ehemaliger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und ein Europaabgeordneter und ehemals auch Ministerpräsident aus Niedersachsen. Mhm. Und mit denen haben wir darüber gesprochen, wie Politik eigentlich, also wie man in der Politik Gehör findet. Also wie man Politiker eigentlich ihr ansprechen kann. Ne? Und Spoiler, man kann sie einfach anrufen.
Ach,
oder
ist
besuchen.
Das so?
Ja, offensichtlich.
Das merke ich nicht.
Tatsächlich muss ich da mal in meine tiefe Vergangenheit kramen. Ich habe 2007 einen Wirtschaftsjunioren-Know-how-Transfer gemacht, war für eine Woche bei einem Bundestagsabgeordneten in Berlin und habe gelernt, das ist tatsächlich so, man erreicht dann zwar selten die Politiker, aber wenn man dann immer eigentlich erreicht, sind die Leute aus der Geschäftsstelle und die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und das sind die, die wirklich auch echt Ahnung haben, je nach Fachgebiet. Ne?
Mhm.
Und das Ganze hat mich dann so beflügelt, beim Finanzministerium Niedersachsen anzurufen, ein Problem zu schildern und original die Antwort zu hören: Herr Bayer, danke für Ihren Anruf. Das Problem habe ich noch gar nicht erkannt, aber ich verstehe es und ich muss Ihnen sagen, ja, tatsächlich, das ist ein Problem.
Dazu würde ich sagen, machen wir auch mal eine Folge.
Ja, das werden wir tun. Das war auch der Teaser. Das
betrifft die Grundsteuer.
Das betrifft die Grundsteuer, genau. Aber um jetzt mal wieder zurückzukommen von meinem persönlichen Highlight, ist es natürlich auch immer schön, wenn ich sehe, wie fleißig du Beleihungswertgutachten schreibst.
Ja, ich bin auch sehr glücklich darüber. Nein, es ist ja so, dass es bei den Beleihungswertgutachten im Anspruch, sag ich jetzt mal, von dankbarem Einfamilienhaus bis hin zu, und dazu werden wir aber nochmal eine separate Folge machen, der nach WEG geteilten Pflegeimmobilie mit der Bewertung der Teeküche, die ein eigenes Grundbuch hatte, gehen kann. Das Ding, also die, da hatten wir nämlich drei Pflegeimmobilien zu bewerten. Es waren dann jeweils einzelne Einheiten und ich muss sagen, ich habe für jedes Gutachten habe ich ein Kilo verloren. Mir ging es richtig schlecht.
Ich finde es aber interessant, dass du in dem Zusammenhang die Teeküche erwähnst. Ich fand den Poolnudelraum deutlich spannender.
Aber er hieß nicht Poolnudelclown in der Teilungserklärung. Gut, okay, die Teeküche ist auch nicht Teeküche. Naja, wie dem auch sei, war ein total interessantes Konstrukt. Es gab, glaube ich, sogar einen Flur, der ein eigenes Grundbuch hatte.
Hätte man alles ein eigenes Grundbuch.
Kapitalanlage erwerben können, ich denke noch drüber nach. Aber vorwiegend, so ehrlich müssen wir sein, haben wir nicht mit diesen super krassen Sachen zu tun in unserem, ich sag mal, in unseren Dunstkreisen des Sachverständigenbüros. Wir haben dann meistens die dankbare Aufgabe, den Kleindarlehensbereich zu bearbeiten. Bis wohin geht denn die Kleindarlehensgrenze nach Paragraph 24 BWV?
600.000 Gesamtobligo.
Das ist neu, ne? Es waren noch 400.000 bis letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Also in meiner Welt waren das irgendwann mal 700.000 Mark.
In meiner Welt gab es keine Marks. Ich bin da, das kann ich ja mal erzählen. Als ich Abitur gemacht habe damals, hatte ich Wirtschaft Recht als Abiturfach. Und das war damals gerade die Zeit, als die Zinsen sich verabschiedet haben. Also ich sag mal so, ich kenne keine andere Darlehenszinszeit, aber ich glaube, bin gerade dazu gezwungen, sie kennenzulernen. Wie dem auch sei. Vielleicht kurz um, was ist denn überhaupt ein Beleihungswert? Warum gibt's ihn und woraus wird er abgeleitet, Herr Bayer?
Der Beleihungswert ist ein nachhaltiger Wert, der über die gesamte Dauer der Beleihung nachhaltig erzielbar sein soll.
Beleihung heißt in dem Zusammenhang Darlehensausfall, Rückzahlung, Tilgung des Darlehens, ne?
Richtig, genau. Das heißt, wir haben hier per se schon mal etwas anderes als ein Verkehrswert, ein Marktwert. Ja, es wird ja mal in der Regel beides ermittelt, einmal Marktwert, einmal Beleihungswert.
Das steht im Pfandbriefgesetz.
Richtig, Paragraph 16. Klick. Und da ist es im Prinzip ganz einfach. Man muss sich ja eigentlich ganz nur
kurz. Patrick hat sich gerade parallel auf dem Handy die BellwertV aufgemacht. Ne? Also weil alles, was jetzt schlaues Gequatsch ist, ist ja gerade so. Nur vom Telefon abgelesen.
Weißt du was, ganz im Ernst, so eine Frechheit. Ich habe lediglich nachgeguckt, ob wir auf Stopp drücken müssen und neu aufnehmen müssen, weil ich irgendeinen Quatsch erzählt habe. Aber nein, es war natürlich alles richtig. Aber das nur mal so am Rande. Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir in der Marktwerteinschätzung ja den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall haben und der Beleihungswert immer verwertungstechnisch zu sehen ist seitens der Bank. Deshalb übrigens auch, erstes Learning, gibt es keine Neubaupreise in der Beleihungswertermittlung. Das heißt, wenn ich einen Neubau kalkuliere, habe ich immer quasi, also nicht den Ersterwerbspreis, sondern einen Wiederverkaufspreis, weil ich ja immer aus dem Verwertungsfall agiere. So, und da ist im Prinzip, ganz ehrlich, ich muss, glaube ich, keinem sagen, also die BellwertV hat irgendwie 20 Paragraphen oder was, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Kann ja schon mal nicht sein, weil wir die gerade aus den 24er rausrezitiert haben. Ja,
mein Gott, dann sind das.
Aber es ist wirklich nur ein Heftchen, weil ich blöde habe mir das Ding mal papierhaft gekauft. So. Vielleicht mal, ich will dich jetzt
29.
Siehste? Sind nicht
plus
20.
Plus Anlagen.
Ja, ja.
Ja, so. Und da ist es so, dass, muss ich jetzt keinem erzählen, was da drin steht, aber ich habe da so ein paar Specials rausgesucht quasi, die im Laufe des Alltags immer meine Rolle spielen. So.
Mhm. Es klang jetzt so, als würdest du jetzt, pass auf. Also ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen, weil ich sage, ja, die BellwertV, ganz schön garstig heute. Die BellwertV ist uns ein Begriff, wir haben sie alle schon mal gesehen, aber ich würde sagen, zitieren können nur ganz ausgewählte, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, die sitzen. Vielleicht back to basics. Wenn ich ein Beleihungswertgutachten schreibe, dann ist es ja meistens so, dass ich hingehe und effektiv zwei Berechnungen habe. Ne? Also erstmal vielleicht hinzugehen, was finanziert denn, ich sag mal, der Gemeindehäuserbauer da draußen? Das ist in den meisten Fällen eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, das ich selber nutzen kann. Ja? Also das ich aktuell wahrscheinlich selber nutze oder tendenziell selber nutzen kann. Und dann ist es so, dass die BellwertV es mir ermöglicht, in diesen Fällen, Patrick ist dann der Lakritzer.
du redest ja die ganze Zeit.
Ist wirklich, also, das ist mir das Adreiste, ne? Dass ich quasi da die Möglichkeit habe, meine Berechnung auch nur auf ein Verfahren abzustellen. Das ist nämlich jetzt ganz wichtig, das vielleicht mal zum Anfang zu sagen, weil die meisten sind es ja gewöhnt, dass ein Wert plausibilisiert werden muss, meistens über ein zweites Verfahren. Das ist beim Beleihungswert nicht grundlegend anders, aber die BellwertV erlaubt mir halt nur ein Verfahren zu wählen. Das ist beim Einfamilienhaus dann das Sachwertverfahren und bei der Eigentumswohnung das Vergleichswertverfahren. So, bitte.
Paragraph 4, Absatz 2, ohne nachzugucken.
Soll ich gucken, ob es richtig ist?
Ja, bitte, mach das.
Nein, ist schon okay, ich vertraue dir.
Also, tatsächlich muss man sagen, es gibt in der BellwertV keine Verfahrenswahl. Ja? Alles ist nach dem Ertragswert abzuleiten. Für diese beiden Ausnahmen, dauerhaft eigennutzungsfähige Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen, besteht die Möglichkeit, das Ganze abzukürzen, Ein- und Zweifamilienhäuser nur auf dem Sachwert abzustellen und Eigentumswohnungen nur auf dem Vergleichswert abzustellen. Genau. Ich habe an der Stelle übrigens mal einen brandheißen Tipp für alle die sich gerade noch in der Ausbildung befinden und Zulassungsgutachten schreiben.
Oh ja.
Bei Sprengnetter ist es ja so, dass man einen Beleihungswertausweis in einem der Gutachten durchführen muss.
Mhm.
Und ich empfehle hier, auch als Prüfer, ja, nehmt bitte die Eigentumswohnung. Ja, warum? Ihr müsstet niemandem beweisen, wie toll ihr seid. Das weiß ich schon partout, weil ihr euch für diesen Job entscheidet. Nein, es geht einfach darum, dass der Beleihungsausweis beim Vergleichswertverfahren relativ easy ist, weil ich einfach vom Vergleichswert den Risikoabschlag abziehe und dann bin ich fertig damit.
Dafür muss sie aber dauerhaft zur Eigennutzung fähig sein. Also man sollte dann vielleicht ein bisschen überlegen, was für ein bei Eigennutzwohnung, eine vermietete Zweiraumwohnung. Geht das dann auch?
Sprachen wir eigentlich neulich drüber, dass immer ich das letzte Wort haben will?
Ich sehe das hier absolut aus Prüflingssicht, weil ich weiß, ich genau diesen Tipp bekommen habe.
Ja, den habe ja genau und war richtig, hast bestanden?
Ja, habe ich.
Also. So. Also, das schon mal ganz klar. Brecht euch bei den Ein- und Zweifamilienhäusern und bei den Eigentumswohnungen keinen ab.
Du meinst bei den Gewerbeobjekten?
Nein. Führt nur ein Verfahren durch. Bei allen anderen Objekten ist zwangsläufig das Ertragswertverfahren durchzuführen. Wenn wir jetzt im Thema Back to Basics sind, dann muss man auch dazu sagen, es gibt gewisse Regularien, die man einhalten muss. Und das fängt ja schon beim Gutachter an, bei der Gutachterin.
Mhm.
Öffentlich bestellt oder ISO-zertifiziert ist Pflicht. So steht es in der BellwertV. Und man darf auch nicht direkt demjenigen unterstellt sein oder sogar derjenige sein, der die Kreditentscheidung trifft. Das ist auch verboten.
Und außerhalb des Kleindarlehensbereichs muss auch ein dementsprechend öffentlich bestellter und oder ISO-zertifizierter die Besichtigung durchführen, ne?
Korrekt.
Mhm. Darunter nicht. Also deswegen hat man es häufig auch mit diesen Partnerprogrammen zu tun, die dann die Besichtigung durchführen. Naja, jedenfalls habt ihr halt ganz fleißig besichtigt und fangt dann an zu rechnen. Das bedeutet, ihr berechnet dann eigentlich immer einen Verkehrswert, so wie ihr es aus der Immowertv kennt. Und parallel dazu gibt es dann die Ermittlung des Beleihungswertes. Wie gesagt, da gibt es dann einige Besonderheiten, die die BellwertV uns vorschreibt. Unter anderem beim Sachwertverfahren wird nochmal ein mindestens 10%iger Abschlag auf die Herstellungskosten genannt. Ne? Also aus Sicherheitsgründen, kann aber auch erweitert werden. Gerade jetzt in Zeiten von sehr, sehr hohen Baukosten, also gerade zu den letzten 1-2 Jahren, es ist nicht unüblich, dass man auch einen höheren Abschlag nimmt, aber das ist dann gutachterliches Ermessen. Und dann, und das finde ich eigentlich auch noch ultra spannend, das Thema Marktanpassung im Beleihungswert. Ne? Wie ist denn das mit einer positiven Marktanpassung? Das heißt, wenn ich einen Zuschlag habe im Sachwert, also Sachwertfaktor von 1,05.
War das eine Frage an mich?
Ja, natürlich. Du bist doch mein Expert hier.
Ja. Wir reden in der Wertermittlung ja immer über das sogenannte Niederstwertprinzip. Bedeutet, ich stehe morgens auf, gucke in den Spiegel und wähle meine Einstellung, die ich den Tag über anwenden möchte. In diesem Tag, wenn ich weiß, Belehrungswertermittlung, wähle ich die Einstellung schlechte Laune. Setz mich also an die Wertermittlung. Und dann geht es letzten Endes darum, wenn ich jetzt eine Marktanpassung habe, die über 1 ist, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich nehme die offizielle Variante, das heißt, ich schneide quasi bei 1,0 ab und das war's. Oder es gibt die inoffizielle Variante im Rahmen von Anweisungen, die es institutsspezifisch gibt. Also es gibt ja zum Beispiel bei den Fuchs- und Raiffeisenbanken die BVR, die Richtlinien. Und da kann es zum Beispiel sein, dass gesagt wird, naja, das wird als Nachhaltigkeitsfaktor zum Beispiel angesehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann wird das zum Beispiel um 50% gedämpft anzusetzen sein. Das heißt, wenn ich jetzt bei 1,05 bin, dann setze ich nur nicht 1,025, sondern 1,02 nach dem Niederswertprinzip an, zum Beispiel. Und das geht aber auch andersrum. Ja, also wenn ich unter 1 bin, dann ist die Denke auch hier wieder folgende. Wenn ich jetzt einen Beleihungswert habe, der im vorläufigen Sachwert schon ja aufgrund des des Abschlages, den ich dieses Sicherheitsabschlages, den ich vornehme, der schon eh geringer ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel 0,9 als Sachwertfaktor. Dann ist die eine Möglichkeit zu sagen, naja, ich setze ja jetzt 0,9 an, aber dann kommt jetzt hier wieder der mit der schlechten Laune nach dem Niederswertprinzip und sagt, nee. Dann ist der Abschlag im Beleihungswert ja geringer als der Abschlag im Marktwert. Und deshalb ist es dann so, dass man den Absolutbetrag in Euro aus der Marktwertermittlung überträgt in die Beleihungswertermittlung, um hier wieder einen niedrigeren Wert zu haben. Und grundsätzlich auch nochmal vielleicht als Basics kann man sagen, dass Ergebnisse grundsätzlich immer abgerundet werden nach dem Niederswertprinzip. Aufrundung gibt es nicht. Das ist so der nächste Punkt oder Fehler, der mir sehr häufig auffällt bei der Prüfung von Beleihungswertgutachten. Und das ist aber eher so der cozy Bereich, in dem man sich ganz wohlfühlen kann, wo es wenig Regularien gibt. Ne? Also Beleihungswertermittlung im Vergleichswertverfahren, Mindestansatz minus 10% Mindestabschlag bei den Herstellungskosten, im Sachwertverfahren, mein Gott, ist es so, dass ich gegebenenfalls Herstellungskosten regionalisiere. Es ist so, dass die Außenanlagen maximal 5% betragen dürfen, auch der Sicherheitsabschlag auf die baulichen Anlagen mindestens 10% sein müssen. Und auch hier vielleicht nochmal der Hinweis, es sollte auch immer begründet werden, auch wenn der Mindestansatz gewählt wird. Mhm. Ja, so. Und ich überlege gerade, habe ich noch was im Sachwertverfahren vergessen als Restriktion? Genau, Sachwertfaktor maximal 1,0 eigentlich. Und dann sind wir damit erstmal schon mal safe.
Wir haben noch das Restnutzungsdauerthema unter 30 Jahren.
Genau, Paragraph, jetzt bin ich raus, 13 BelwV. Da muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um, wenn meine Restnutzungsdauer weniger als 30 Jahre ist, weil 30 Jahre die reguläre Beleihungsdauer ist. Mhm. Und muss mir dann überlegen, okay, lasse ich einen Bodenwert raus oder rechne ich einen Abriss. Mhm. So, das ist dann von den Umständen des Einzelfalls abhängig. Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was so ein bisschen mehr tricky ist. Das ist nämlich das Thema Ertragswertverfahren. Mhm. Und hier ist es dann auch so, dass wir erstmal bei dem gegenüber der normalen Marktwertermittlung, wo wir ja zwar tatsächliche und marktübliche Mieten gegenüberstellen, aber mit der marktüblichen Miete rechnen und anschließend Over- oder Under-Rents zum Beispiel in den BOGs ansetzen, ist es in der Beleihungswertermittlung nach dem Niederswertprinzip immer das, was niedriger ist. Mhm. Und zwar, ne, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 3 Mietwohnungen habe, bei der einen ist die tatsächliche Miete geringer als die marktübliche, dann setze ich die an. Bei der zweiten Wohnung ist die jetzt ein bisschen höher als die marktübliche, dann setze ich die marktübliche an. Und so suche ich mir quasi immer das Schlechteste aus, so dass ich den nachhaltigsten Ertrag habe. Dann in der Anlage 1 habe ich ja noch die Regelung der Einzelkostenansätze.
Bei den Bewirtschaftungskosten.
Hier kommt dann je nach Assetklasse, Objektart noch was hinzu, Anne Brackhoff?
Das Modernisierungsrisiko. Das bei Pflegeimmobilien, ich glaube 0,75% beträgt. Ja, wie gesagt,
genau. Eine tolle Zeit. Genau, und Dann habe ich, und das ist ein riesengroßes Thema, einen Mindestkapitalisierungszinssatz. Der Kapitalisierungszinssatz ist quasi ähnlich dem Liegenschaftszinssatz.
Naja.
Aber ihm folgt ein Mindestansatz. Dieser Mindestansatz war eigentlich eh und je, ist er eigentlich auch heute noch, 5% für Wohn, 6% für Gewerbe. Und jetzt hat man aber eine, wie soll ich sagen, konjunkturabhängige, marktkonjunkturabhängige Variante eingebaut, indem man jetzt quasi noch einen zusätzlichen konjunkturabhängigen Abschlag macht, der einmal im Jahr festgelegt wird. Wie sich das genau errechnet, ist dann in der Bellwert-Vor nachzulesen, will jetzt auch nicht zu technisch werden. Außerdem weiß ich es nicht aus dem Kopf. Und dann ist es so, dass, ja, das hängt ja irgendwie mit dem Oktober zusammen und mit dem Durchschnittszins der 30-Jährigen. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht.
Also, das kann man googeln übrigens. Ja. Da kann man auf die Seite der BaFin gehen und da wird es veröffentlicht.
Richtig, genau. Und da ist es so, dass, wenn ich mir diese Mindestansätze angucke, die liegen ja im Moment bei 5,5 für Wohnen und 6,5 für Gewerbe, dann habe ich natürlich zu den tatsächlichen Liegenschaftszinssätzen, gerade bei normalen Mehrfamilienhäusern, ein riesen Gap.
Außer in Gera, Entschuldigung.
Außer in Gera.
Die gehen, glaube ich, bis zu über 4%. Ist immer noch eine Gap, ja, ja.
Aber. Ja, aber, also, wir haben ja teilweise schon mit Gutachterausschüssen darüber diskutiert, ob es negative Liegenschaftszinssätze gibt. Ja. Und dann hast du einen riesen Gap.
Das kann ein Problem werden, ja.
Und dann schmieren dir natürlich sämtliche Ertragswertimmobilien im Beleihungswert richtig ab. Und dazu kommt jetzt noch ein ganz anderes Problem. Und zwar dadurch, dass du zum Beispiel auch, wenn du energetische Sanierungen hast, ja, die Kostenansätze abziehen musst, ja, und nicht quasi den Werteinfluss dir abziehst, hast du jetzt, stellen wir mal vor, ein Mehrfamilienhaus, was sehr umfassend energetisch saniert werden soll. Das ist ja eigentlich das, was im Moment die Banken alle wollen, weil sie wollen ja alle 2035 im Kreditportfolio net zero sein, ja, also CO2-neutral. Dann kommen jetzt solche Sachen da um die Ecke, dass sich diese energetischen Sanierungen im Beleihungswert überhaupt nicht darstellen lassen, weil die Verbesserung im Liegenschaftszinssatz durch das geringere Risiko, dadurch, dass das Objekt marktgängiger ist, kann ich nicht abbilden. Ich habe einen deutlich höheren Kapitalisierungszinssatz. Das nächste Problem ist, dass ich im Hinblick auf die Bewirtschaftungskosten nichts verändern kann, weil ich Mindestansätze habe. Ja, dann kommt hinzu, dass ich bei den Sanierungskosten tatsächlich den Kostenansatz habe und nicht nur den reinen Werteinfluss berücksichtige. Und das sind letzten Endes Punkte, wo ich zum Beispiel hier so ein bisschen an den Rand des Möglichen komme, wo mal aus meiner Sicht zum Beispiel noch deutlich Nachschärfungsbedarf besteht. Mhm. Ich habe das mal in einem Vortrag rausgerechnet, da ging es um so eine große Wohnanlage, 32 Wohneinheiten oder so. Und da ist der Beleihungswert nach der Modernisierungsmaßnahme, nach einer umfangreichen energetischen Sanierung so abgeschmiert, dass das Ding einfach dass diese ganze Modernisierungsmaßnahme, das waren, wenn ich es richtig erinnere, 600.000 Euro zu zwei Dritteln aus Eigenkapital hätte bedient werden müssen.
Ach du Heimat.
Genau, und das sind so Dinge, wo ich sage, auch hier kommen wir immer wieder an unsere Grenzen. Wir sind ja schon mit den Sachwertfaktoren und mit den Liegenschaftszinssätzen in Grenzen gekommen. Und dann ist es natürlich so, ja, dass man dann immer den Eindruck hat, boah, die Bank, die sieht immer alles richtig schlecht. Der Hintergrund ist ja eigentlich ganz ein guter, ja, dass man sagt, okay, ich hatte ja vorhin gesagt, ein nachhaltiger Wert, der über die gesamte Dauer der Beleihung nachhaltig erzielbar ist. Das gilt ja auch so ein bisschen zum Schutz der Bank und im Sprech der Bank auch des Kunden. Aber es macht natürlich viele Investitionen, gerade auch in Substanz und in den Bestand nahezu unmöglich mit Fremdkapital zu finanzieren. Und das ist ein echtes Problem.
Wobei man da sagen muss, das ist ja der wirklich höherpreisige Bereich. Also als ich noch in der Bank wirklich aktiv mitgearbeitet habe, war ich auch mal im Baufinanzierungsgeschäft mit unterwegs. Und es ist ja so, dass im alltäglichen Geschäft, ich sag mal bis ungefähr, ich glaube 500.000 Euro war es damals, mit einer Vortaxe ausgegeben wurde. Das heißt, man hat sich halt die groben Eckdaten des Objekts geben lassen. Ne? Also ich sag mal Wohnfläche, dann die Maße, potenzielle Sanierungs Bedürfnisse. Und dann hat man überschlägig da einen Markt- und Belangungswert rechnen lassen, sagen wir im Rahmen von, ja, von einer wirklich, also gerade so von einer Marktpreiseinschätzung. Und hat das dann angesetzt, hat den, also gecheckt, dass das alles sich ungefähr im Verhältnis hält, hat dann das Darlehen ausgereicht und dann so innerhalb von 2 Jahren wurde der Belehrungswert im Nachhinein erstellt. Bei höherpreisigen Segmenten war das halt vorhergehend dann der Fall, dass man einfach dieses Risiko dann auch im Zins mit berücksichtigen konnte. Also ihr seht, es ist ein ganz spannendes Thema und tatsächlich ein Thema, das ja uns eigentlich nicht abhanden gehen sollte, weil Finanzierungsgeschäft belebt sich ja wieder. Das hatte ich ja jetzt vor einigen Folgen auch mal im ImmoMarkt2Go mit angesprochen. Es ist auch so, dass ich sag mal, dieser Tiefschlag, den es jetzt gab, dieser Dip, wie viele immer so schön sagen, der erholt sich jetzt nicht insofern, dass wir wieder zu alten Konditionen zurückkehren werden. Aber Fakt ist eins, das ist eine neue Normalität, das New Normal, mit dem wir jetzt einfach leben müssen und dass wir uns anpassen müssen. Und es wird ja auch wieder gekauft.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, dass sich viel noch verändern muss, um wirklich auch für die Klimatransformation auch den Wohnungsbestand noch ordentlich auf Vordermann zu bringen. Aber ja, am Ende des Tages muss man sagen, die Beleihungswertermittlung, so wie es sie in Deutschland gibt, ist eigentlich, wusste man eigentlich gar nicht, glaube ich, so wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also wir machen den ganzen Krams ja nur, damit die Banken Pfandbriefe erstellen können. Und seit es Pfandbriefe gibt, es weit über 150 Jahre jetzt schon, ist noch nicht ein einziger Pfandbrief ausgefallen, noch nicht mal zu Kriegszeiten. Und das zeigt natürlich die Berechtigung, die Banken haben, wenn man sagt, ja, das ist schon gut und das Konzept funktioniert. Anders hat man es gesehen in Amerika während der Subprime-Krise 2007, 2008, wenn sowas halt nicht gemacht wird. Von daher, bei aller Kritik im Hinblick auf die handwerklichen Dinge, die da noch zu leisten sind, finde ich, ist die Beleihungswertermittlung in Deutschland etwas grundsätzlich sehr, sehr, sehr Positives und Nützliches.
Und vielleicht auch nochmal damit so ein Vorurteil aufzuräumen. Ich meine, das brauche ich euch jetzt da draußen nicht erklären, aber das ist mir zumindest relativ häufig entgegengeschlagen, dass obwohl die Leute zur Bank gehen, sich ihr Haus dort finanzieren lassen, dann trotzdem so ein schlechtes Gefühl dabei haben, sobald man mal kommt und das Thema Beleihungswert anspricht, weil sie mal denken, wir bereiten gerade die Zwangsbesteigerung vor. Weil viele immer noch denken, naja, der Bank gehört ja mein Haus und das ist halt nicht der Fall, ne? Logischerweise. Ich meine, den Unterschied zwischen einer Grundschuld und einer Eigentümerschaft kennt ja jeder. Ja, deswegen seid da offen, unterwegs. Wenn euch die Chance geboten wird, macht mit, weil ich finde, es trainiert auch unheimlich. Mal Verleihungswerte.
Ja, da muss ich vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen für diese ganzen Pools, die ich ja, möglicherweise in vergangenen Folgen ab und an mal so ein bisschen abgestraft habe. Aber ich persönlich darf dabei nicht vergessen, dass dieser Auftraggeberpool, der sich ja schwerpunktmäßig mit Beleihungswertermittlungen befasst, bei mir war es ja damals die GoValue von Sprengnetter, mir unfassbar viel Erfahrung gebracht haben und ich ganz, ganz viele Ortstermine gesammelt habe, an ein Geschäft gekommen bin, an das ich so nicht gekommen wäre. Das ist schon wirklich, wirklich gut.
Ja.
Was hier schade ist, ist, dass hier auch der Preisdruck ganz immens einwirkt. Und dass Aufträge sind, die leider nicht allzu gut vergütet werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, man lernt wirklich eine Menge. Man hat kein Marketing, kein Vertrieb. Ja, die Aufträge kommen. Und ich bin immer so ein Freund davon, nicht immer entweder oder zu sagen, also dafür oder dagegen zu sein, sondern zu sagen, es gibt eine Zeit, in der gerade in der Gründungsphase, in den ersten Jahren, wo solche Partnerprogramme und Pools ihre Berechtigung haben und auch wirklich gut sind. Und da haben auch beide Seiten was davon. Ne? Die Pools und die Banken, die haben eine Horde an wirklich bereitwilligen und ambitionierten Sachverständigen. Und die jungen Sachverständigen lernen eine große, große Menge und wachsen auch mit ihren Aufgaben. Also das muss man schon mal ein bisschen sagen. Das ist monetär nicht jetzt gegnermäßig gut. Aber ich sage immer, 400 Euro zu haben, ist besser als 400 Euro nicht zu haben.
Das stimmt, allerdings musst du dafür auch 3 Aufträge machen. Wie dem auch sei.
So schlimm ist jetzt auch nicht.
Egal.
Es kommt auf die Aufträge an, ich bin bei dir. Ja.
Nein, aber letztendlich kann man es ja auch, ich sag mal, das Schöne in diesem Partnerprogramm ist ja, man kann sich registrieren, man muss ja den Auftrag nicht annehmen. Und wenn man einfach mal sagt, man hat freie Spitzen und Mensch, zufällig ist das Objekt auch noch im Ort, macht es doch einfach mal mit. Weil ihr einfach auch eine gewisse Routine dann irgendwann bekommt, die euch natürlich im Eigengeschäft auch hilft, weil so ehrlich muss man sein. Eine Beleihungswertermittlung im Eigengeschäft ist sehr selten, wenn man ein Einzelkämpfer ist. Nur welche Bank kommt an den Einzelkämpfer ran und sagt, bitte mach. Das sind dann meistens wirklich die großen Auftragnehmer, die das dann weitergeben. Oder man ist einfach ein größeres Sachverständigenbüro, das dann einfach die Chance hat, da auch mitzuspielen. Genau. Deswegen, lasst es nicht außer Acht. Hast du eine lustige Anekdote für uns aus der Beleihungswertermittlung?
Ja, also die ist ja freud- und geschmacklos, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in der Regel die Beleihungswertermittlung. Aber ich kann erzählen, ich kam mal zu einem Objekt, das sollte ein Objekt sein mit 2 Wohngebäuden. Und ich kam hin und hatte eine historische Wassermühle zu bewerten mit See. Und da habe ich fast angefangen zu weinen, weil ich doch etwas überfordert war. Es war ein Gästehaus dabei, es war eine historische Mühle, die war auch noch zu einem Seminartagungszentrum umgebaut. Es gab Ländereien, es gab Viehwirtschaft.
Das sollte Berlin werden.
Ja.
Ach du Heilige.
Genau, und es war dann so, dass der Eigentümer auch vor Ort war und mir gesagt hatte, also das war im Wendland, und sagte zu mir, ja, also Kaufpreis, er verkauft das jetzt, er hat einen Käufer gefunden, deshalb im Rahmen der Finanzierungsanfrageprüfung, Kaufpreis 1 Million. Und damit bin ich dann zurückgefahren und ich möchte jetzt mal an dieser Stelle ausdrücklich dem lieben Andreas Schorris von Sprengnetter danken, der mich quasi aufgefangen hat in meiner Not und gesagt hat, Patrick, das wird schon alles, wir machen das schon. Und dann hat er mit mir, glaube ich, in 25 Runden dieses Gutachten fertig gemacht. Und wir kamen nachher auf einen Beleihungswert, ich glaube 300.000 Euro oder sowas. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja, aber da sieht man, es gibt einfach Dinge, die lassen sich einfach nicht mehr abbilden. Wenn ich so ein uraltes Gebäude habe, ja, also das mag alles total schön sein und schön aussehen und mit dem See ultra romantisch. Ein See hat einfach auch keinen Wert, zumindest in der Beleihungswertermittlung. Ich habe gelernt, solange keine Fischereirechte da drauf sind, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und das war für mich so ein Ding, was ich bis heute noch in meinem Kopf habe, wie ich da stand und dachte, Scheiße.
Da habe ich aber auch noch was dazu erzählen, weil das war auch so mein Learning in meiner ganz, ganz ursprünglichen Zeit, als ich das erste Mal mit zu Ortstermin für Gutachten fahren durfte. Wir haben damals in der Bank, in der ich gearbeitet habe, du hast natürlich alles mit betreut, ist aber auch den Gewerbetreibenden, der ein Häuschen gebaut hat. Und wir hatten einen Gewerbetreibenden, der hat auf seinen Hof, also der hat im Außenbereich in einem Gewerbegebiet seine Halle gehabt, also so eine Lagerhalle war das eigentlich mehr. Auf dieses Grundstück hat er ein Familienhaus gebaut, ein Bungalow. Also wirklich ein bombfortionösen Bungalow, wie man so sagen würde. Also mit, damals hieß es noch Bussystem und hier, ich scanne meinen Finger, damit ich dann da reinkomme. Also
Bussystem für die ganzen Jugendhörerinnen und Hörer, das ist der Vorgänger von Alexa.
Ja, gut.
Fest verbaut.
Steht übrigens so immer noch in der Immo-Wert-V, glaube ich, drin.
In den Ausstattungsstandards. In den NRKs.
Ja, genau. Ja,
jedenfalls Standard 5 bei sonstige technische Ausstattung.
Das hätte ich sogar gewusst. Hättest du mich mal gefragt.
Hättest du mal was gesagt?
Ja, ne?
Jetzt war ich schneller.
Na, verdammt. Mal gucken, was ich gleich noch so Schlaues beitragen kann. Naja, Fakt ist, der hat dieses Haus da gebaut. Übelst geiles Haus. Also richtig schön. Und ich hatte damals einen ganz, 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 ganz tollen Ausbilder, der das schon seit langer, langer Zeit gemacht hat. Der sagt halt, ja, das Haus ist halt nur nicht viel mehr. Warum? Naja, schön auf einem Gewerbegelände. Ist Eigentum der Firma, nicht der Einzelperson. Und es ist so, ich weiß es tatsächlich nicht wo, aber das
Betriebsleiterwohnung, sage ich nur.
Ganz genau. Dass letztendlich das einzige Nutzungsrecht dieser Wohnung der Geschäftsinhaber und ich glaube, es gibt auch noch eine Möglichkeit, Hausmeister oder irgendwie
Betriebsleiter?
Ja, an diesem Haus hat. So, jetzt war der Mann, ich meine, das führt jetzt ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht. Ich denke hoffentlich gut und dass auch seine Beziehung nach wie vor stabil ist. Aber der war nicht verheiratet und hatte auch ein Kind. Das heißt, so eine Drittverwendungsfähigkeit, schwierig, ne?
Nee, er löscht ja dann.
Ja, genau. Und das war für mich so eine total Große Erkenntnis. Also das ist endlich der, also die Baukosten natürlich auch. Die
Meinst du, es wäre besser gewesen, wenn er verheiratet gewesen wäre?
Nein, aber trotzdem, da hätte
man das ja... Dann wäre die Immobilie jetzt auch weg.
Die ist ja erstmal ist ja überhaupt gar nicht weg. Der arme Mann wohnt da ja hoffentlich immer noch drin. Also ich weiß es nicht tatsächlich, keine Ahnung, ich könnte mal vorbeifahren. Ja, aber schwierig. Also das war für mich so eine Erkenntnis damals.
In diesem Sinne, klüger können wir diese Folge nicht schließen.
Baut nicht auf Firmengeld.
Oh, genau, richtig.
Und kauft baut, keine alten Mühlen.
Baut grundsätzlich keinen Mist. Nee. Bleibt uns wohl gesonnen.
So ist es. Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns, wenn es wieder heißt, Sachverstand mit Herz.
Wertvoll wachsen und wir nicht mehr 33 Grad draußen haben. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Euer Immomarkt2go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Klimawandel beeinflusst Immobilienbewertung. Der Klimawandel mit Extremwetterereignissen wie Starkregen, Hagel, Überschwemmungen und Hitze wird die Immobilienbewertung zunehmend beeinflussen. John Lang-LaSalle untersucht in der Analyse Klimarisiken in deutschen Städten die klimatischen Risiken deutscher Großstädte anhand global vergleichbarer Parameter. Frankfurt, Leipzig und Saarbrücken stehen dabei an der Spitze. Zunehmende Hitze stellt die größte Gefahr dar, gefolgt von Hagel und längeren Trockenperioden. Hochwasser, ausgelöst durch Starkregen, wird hauptsächlich in München, Dresden und Leipzig erwartet. Immobilienpreise sinken nach solchen Klimaereignissen, insbesondere in Regionen, die nicht daran gewöhnt sind. Wiederholte extreme Wetterereignisse können zu erheblichen Wertverlusten und einer sinkenden Nachfrage führen. Selbst Neubauten nach aktuellem Standard müssen an das veränderte Klima angepasst werden, um ihren Wert zu erhalten. Das war euer Immomarkt2go. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.